Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Petra Einzwinger heute. Ich grüße Sie ganz herzlich. Haben Sie in dieser Woche auch das ein oder andere Mal vielleicht gedacht, ach, hitzefrei für Arbeitnehmer, das wäre doch auch nicht schlecht oder zumindest längere Pausen. Der neue Präsident der Bundesärztekammer Reinhardt hält Hitzepausen bei der Arbeit für angemessen. Mal schauen, was Ihr Chef zu dieser Idee sagt. Aber vielleicht ist es ja bei Ihnen auch schon so, dass Sie einfach selbst entscheiden können oder die ganze Firma gemeinsam bestimmt, heute gibt es hitzefrei. Dann arbeiten Sie vielleicht in einem Unternehmen, das sich New Work auf die Fahne geschrieben hat für ein Arbeitskonzept, mit dem es flexibler zugehen soll, entschieden hat, etwa was die Arbeitszeiten und den Arbeitsort angeht. Wir wollen heute in dieser Ausgabe von Campus und Karriere über neues Arbeiten in der digitalisierten Welt sprechen, New Work. Darunter formiert so einiges, werden wir hören. Woher kommt die Idee? Was verbirgt sich dahinter? Was spricht für, was gegen diese Modelle? Sie können sich beteiligen an dieser Sendung, rufen Sie uns an 00800 4464 4464, so die Telefonnummer 00800 4464 4464. Würden Sie gerne mehr mitbestimmen, in einer Vier-Tage-Woche oder mit einem 5-Stunden-Tag arbeiten? Sind Sie vielleicht schon in einem Betrieb tätig, in dem längst nach New Work gearbeitet wird? Rufen Sie uns an. In vielen Unternehmen ist es gerade auch ein viel benutztes und zu hörendes Wort. Flexibilität. Wie können Unternehmen im Zuge auch der Digitalisierung flexibler aufgestellt werden? Auch im Sinne der Mitarbeiter. Flexibleres Arbeiten im Homeoffice mit variableren Arbeitszeiten etwa. Neues Arbeiten in einer digitalisierten Welt. Was bringen die New Work-Konzepte wirklich? Das ist das Thema dieser Sendung und Sie können sich beteiligen, wie gesagt. Was halten Sie von flexiblen Arbeitszeitmodellen, mehr Mitbestimmung etc.? Ja, und auch das steckt ja hinter der Idee Freiraum für kreatives Denken, das allen zugutekommt. Sie können uns anrufen, wie es Christopher Danungs aus Dortmund schon vor der Sendung getan hat. Er hat uns diese Nachricht dann auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
Digitalisierung ist Teil der Gegenwart und kann man auch durchaus begrüßen, eine schnellere und effektivere Arbeitsweise mit digitalen Methoden. Was natürlich den Nachteil hat, dass es alles nicht so sicher ist. Es kann viel abgehört werden. Aber generell denke ich, digitales Arbeiten ist eine Bereicherung unserer Gesellschaft.
Sagt Christopher Danungs aus Dortmund. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer, kostenfrei, die Sie anrufen müssen, wenn Sie sich beteiligen wollen. Oder Sie schreiben uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Die Möglichkeiten der digitalen Techniken also als Bereicherung, auch in der Arbeitswelt. Neues Arbeiten in der digitalisierten Welt. Wie wollen wir das haben? Was bringt das alles? Darüber sprechen wir. Wie gehen die Unternehmen damit um? Eine Armee von Beratern ist in den Unternehmen ja auch in Deutschland unterwegs. Unter dem Begriff Arbeiten 4.0 wird auch einiges diskutiert. New Work, wir erklären den Unterschied hier auch noch. Mit dabei sind heute Dr. Norbert Huchler. Er ist Diplom-Soziologe am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München und von dort zugeschaltet. Guten Tag nach München.
Ja, guten Tag.
Herr Kalchthaler ist uns aus Berlin zugeschaltet. Gregor, Co-Gründer des Beratungs-Startups Intrapreneur. Guten Tag nach Berlin.
Hallo aus Berlin.
Ja, und gab es da bei Intrapreneur in dieser Woche hitzefrei?
Das ist tatsächlich ganz interessant. Es sind, glaube ich, zwei Mitarbeiter zu Hause geblieben und haben von dort aus dann gearbeitet, weil es im Büro stellenweise zu heiß war. Ich habe draußen gearbeitet. Wir haben es uns irgendwie arrangiert.
Und das konnte jeder für sich entscheiden?
Ja, das war dann sogar so. Ich war derjenige, der dann im Büro war. Bin ich angekommen und habe mich eigentlich gewundert, wo denn die anderen sind. Einige saßen dann draußen oder haben sich irgendwo in einen Raum im EG verzogen oder sind eben zu Hause geblieben. Aber an dem Punkt, wo wir dann miteinander verschaltet sind oder digital arbeiten müssen oder ähnliches, da findet man sich dann schon, sage ich mal.
Also flexibles Arbeiten ist bei Ihnen durchaus schon implementiert, ist normal im Alltag, im Arbeitsalltag. In unserem ersten Telefonat hat mich Gregor Kalchthaler direkt geduzt, was üblich ist in der Berliner Start-up-Szene, also miteinander sicher, aber auch gegenüber zum Beispiel Kunden.
Also ich glaube, das kann jeder, wie er will, handhaben. Im Grunde genommen finde ich es auch ganz schön, dass die deutsche Sprache da unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, mit dem Du, was wir auch mit Kunden machen, kommt eine andere Beziehung, die man miteinander haben möchte in der Arbeit, zum Ausdruck. Nämlich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, eine Zusammenarbeit, die sehr stark auch über die Beziehungsebene läuft. Und das ist uns eben wichtig. Und insofern ist das eben eine Eigenart, die man hier so macht. Und ja, viele Startups tun das, glaube ich, auch an sich. Vielleicht auch einfach, weil es im Englischen nur das You gibt und man da sowieso sehr schnell in so eine Art Dudes-Kultur übergeht.
Intrapreneur und New Work, was bedeutet das sonst noch im Arbeitsalltag? Ein bisschen haben wir ja schon gehört. Was steckt noch dahinter?
Na, ich denke mal, wir werden ja wahrscheinlich später nochmal darüber sprechen, was denn hinter diesem Begriff New Work so ein bisschen steckt.
Auf jeden Fall.
Denn sicherlich gibt es da unterschiedliche Dimensionen. Für mich ist unter anderem am wichtigsten an New Work, glaube ich, dass es zentral darum geht, dass der Mensch im Mittelpunkt der Bestrebung zur Gestaltung der Arbeitswelt steht. Und das fängt nicht an damit, dass man unbedingt die Leute mit Tools oder Ähnlichem ausstattet, sondern sie erstmal überhaupt als Menschen, als Wesen akzeptiert, die Entscheidungen treffen können, die beteiligt sein wollen, die gewisserweise eine Kreativität mitbringen, die man auch ermöglichen kann. Und ich denke, bei Intrapreneur versuchen wir eben, das möglich zu machen an den verschiedensten Punkten, die sich durch unsere Arbeit ergeben.
Und das in einer 4-Tage-Woche. Das heißt, freitags wird nie gearbeitet.
Wir haben seit ein paar Jahren ein Konzept der 4-Tage-Woche. Das nennt sich Freitags sind Sie nie da. Das heißt, wir arbeiten von Montag bis Donnerstag und geben für gewöhnlich den Freitag dann quasi frei. Das hat unterschiedliche Beweggründe, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir einfach sehr viel am Reisen sind und man hat dann natürlich schon am Montag oder am Dienstag, wenn man eine Reise in eine andere Stadt zum Beispiel macht, sehr schnell nicht nur die Stunden drauf, sondern natürlich auch viele Abstriche beim Privatleben zu machen. Und insofern haben wir gesagt, macht es natürlich Sinn, aus arbeitszeitlicher Sicht zu sagen, wir geben diesen Tag quasi dauerhaft als Freizeitausgleich. Zum anderen ist es uns aber auch wichtig, dass bei uns im Unternehmen Menschen aktiv sind. Menschen definieren sich nicht nur durch die Arbeit, sie ziehen ihre Sinnfindung letztlich nicht nur aus dem Job, sondern vielleicht auch aus Ehrenämtern, aus dem Sport, aus kultureller Betätigung, vielleicht sogar einfach nur aus dem Müßiggang. Und insofern ist es mir eigentlich gerade recht, wenn wir sagen, Donnerstag sind die Läden dicht. Das wissen auch die Kunden, die müssen da natürlich mitmachen wollen, müssen das auch akzeptieren, müssen das auch verstehen. Und dann kommen wir Montag wieder als ganze Menschen zur Arbeit und können auch Gas geben bis Donnerstag.
Der Mensch also durchaus mit im Mittelpunkt. Vor 4 Jahren wurde die Beratungsfirma gegründet. 3 Studierende der Wirtschaftskommunikation, gerade fertig mit dem Studium, mit dem Ziel damals, Unternehmen zu helfen, eine nachhaltige Arbeitsweise zu etablieren. Was ist darunter zu verstehen?
Also wir hatten studiert an der Universität der Künste hier in Berlin in Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und haben dort natürlich sehr stark den ganzen kulturellen Kontext erlebt, der eben bedeutet, dass natürlich Menschen in Unternehmen auch dadurch geprägt werden, wie sie sich gesellschaftlich verhalten, mal ganz plastisch. Gerade wenn wir jetzt im Zusammenhang mit Digitalisierung sprechen, ich organisiere mit Freunden Urlaube, Treffen, Hochzeiten oder Ähnliches, im Endeffekt über WhatsApp-Gruppen, und in vielen Unternehmen gehen Mail-Kaskaden los, ich brauche ewige Abstimmungen, habe Meetings, da ist natürlich dann irgendwann eine gewisse Kluft da. Unternehmenskultur ist diesbezüglich gerade durch die Digitalisierung natürlich sehr stark im Wandel. Das war uns ein Anliegen, das fanden wir spannend und wir hatten dann eigentlich das große Glück, dass wir uns damit beschäftigen konnten, mit diesem Komplex, und dass einigen Unternehmen aufgefallen ist, die das dann spannend fanden, wie wir das tun und die das dann mit uns machen wollten. Und in dieser Form beraten wir eben zahlreiche Organisationen von Startups über Mittelständler bis hin zu Konzernen bezüglich der Umsetzung von Veränderungen in der Unternehmenskultur, von der Einführung von Möglichkeiten und eben der Frage, was für ein Menschbild bei Mitarbeitern, Kunden, Führungskräften zugrunde liegt.
Und welche Möglichkeiten gibt es der Kommunikation, die das möglicherweise vereinfachen? Norbert Huchler ist Diplom-Soziologe am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Und Herr Huchler, Sie beobachten die Entwicklung rund um neues Arbeiten ja schon länger. Die Idee ist nicht neu. Die Debatte aber, so ist zumindest mein Eindruck gewesen, die gewinnt an Fahrt. Was treibt die Unternehmen jetzt an?
Also da muss man sagen, dass es da immer 2 Achsen gibt in dem Ganzen. Zum einen geht es natürlich darum, auf ein verändertes Marktumfeld zu reagieren und immer schneller zu werden, optimierter zu werden, aber auch kreativer, innovativer, flexibler zu werden. Und dabei haben manche Unternehmen erkannt, dass es ganz sinnvoll sein kann, ergänzend zu Plan, Steuerung, klaren Prozessen, auch den Menschen stärker zu integrieren, weil der Mensch sehr viel Flexibilitätspotenziale bringt. Also im Hintergrund steckt sozusagen auf jeden Fall die Idee neuer Rationalisierung, neuer Optimierung von Prozessen. Und auf der anderen Seite wird das immer unterfüttert durch einen kulturellen Prozess, durch die Erwartung, dass sich Arbeit besser gestaltet, anders gestaltet, für neue Generationen schöner gestaltet. Das hat man in der New Economy, das haben wir mit Arbeit 4.0. Ursprünglich hatten wir das auch bei der Humanisierung der Arbeit oder bei Konzepten der Gewerkschaft mit guter Arbeit. Also es existiert die Idee, dass damit Chancen und für die Beschäftigten verbunden sind und neue Möglichkeiten für die Unternehmen. Aber diese Win-Win-Situation herzustellen, das ist halt eine Quadratur des Kreises manchmal. Und in der Praxis muss man dann genau hinschauen, wie sich das wirklich übersetzt und ob diese neuen Freiheiten nicht mit neuen Problemen, Belastungen und neuen Druck einhergeht.
Ich möchte ganz kurz nochmal schon mal jetzt auch an dieser Quadratur des Kreises festhalten. Das werden wir sicher noch mehrfach thematisieren. Das ist ja auch eine, ich sag mal, Gratwanderung, wenn man sagt, einerseits bieten die neuen Technologien auch neue Rationalisierungsmöglichkeiten, haben Sie gesagt, aber man möchte das Arbeiten auch schöner gestalten. Dann ist immer die Frage, wer bleibt wo auf der Strecke möglicherweise? Geht das beides zusammen? Wo würden Sie sagen, wo ist da die größte Gefahr, dass das eben nicht funktioniert?
Also ich denke, die größte Gefahr ist, wenn man das Ganze nur als kulturelles Phänomen sieht und sagt, man baut einen kulturellen Überbau mit Manifesten und Emanzipation von der alten Arbeit und wir lassen jetzt alle Problematiken der Generation vor uns weg und das sozusagen naiv betrachtet oder sozusagen die Risiken ausblendet, Risiken der Intensivierung, der Überforderung, der Verantwortungslosigkeit der Führung, neue Prekarisierungstendenzen und so weiter, neue Belastungsformen, indirekte Steuerung, man nimmt nicht jeden mit, man überfordert die Leute und so weiter. Und die andere Gefahr ist, und das ist vielleicht auch so ein Punkt in Bezug auf Digitalisierung, in diesem Kontext wird es ja auch jetzt gerade wieder aktueller, dass man jetzt versucht, über Digitalisierung, über digital unterstützte neue Formen des Prozessmanagements, letztendlich diese ganze Offenheit, die man den Mitarbeitern auf der einen Seite zugestehen will, weil man sie braucht, wieder einzuhegen, zu steuern, zu organisieren. Und letztendlich oftmals entsteht dann so eine Art unsichtbares Korsett für die Beschäftigten, die zwar meinen, sie hätten jetzt mehr Verantwortung, mehr Freiheiten, mehr Selbstorganisation. Auf der anderen Seite haben sie aber irgendwie mehr Druck. Irgendwie spüren sie, das funktioniert alles nicht so. Ich beute mich selbst aus, ich überfordere mich, mit der Familie gibt es Probleme und so weiter.
Das ist dann sicherlich auch eine Typfrage, oder?
Ja, das erfordert sehr viel Disziplin. Auf der einen Seite ist eine Typfrage, sozusagen wie ich arbeiten will, ist aber auch eine Frage, wie ist die Arbeit organisiert, was für Arbeiten habe ich, wie ist mein Unternehmen aufgestellt, bin ich ein junges Startup, was von Venture Capital lebt und im Moment nicht Profit erwirtschaften will oder muss oder bin ich in einer Verwaltung angestellt oder sonst was. Also was sind meine Möglichkeiten, aber auch, was möchte ich eigentlich von meiner Arbeit? Man kann nicht von jedem Beschäftigten erwarten, dass jemand seine Arbeit komplett frei gestalten möchte, jeden Tag neu überlegen will, wann er was mit wem macht, sondern manchmal möchte man halt einfach auch eine entlastende Routine haben, klare Arbeitsstrukturen, eine klare Grenzung zwischen Arbeit und Privatleben.
Sie haben Arbeit 4.0 auch schon angesprochen. In Deutschland ist im Zuge der Digitalisierung und den Prozessen, die Sie da auch angesprochen haben, eben mehr von Arbeit 4.0 denn von New Work die Rede. Oft wird auch beides gleichzeitig benutzt. Wo liegen da die Unterschiede?
Oh, das ist schwer zu sagen. New Work ist ja auch schwer zu fassen. Also einerseits gibt es da quasi auch wieder ein Manifest und so weiter, was aber mit den Konzepten, die darunter fallen, nicht so viel zu tun hat unbedingt. Also es gibt ganz unterschiedlichste Konzepte, oft mit Vertrauensarbeitszeit, mobile Arbeit, Homeoffice, aber dann auch neue Formen der Unternehmensorganisation, Holacracy, also quasi über Rollendefinitionen eine viel flexiblere Unternehmensorganisation zu haben oder agiles Projektmanagement. Also da wird sehr viel drunter gefasst und ich denke, die Einzelfänomene sind relativ gleich. Der Fokus ist ein anderer. Und in Deutschland muss man natürlich sagen, dass die Sozialpartnerschaft und so Konzepte wie gute Arbeit und auch die Art, wie der Arbeitsmarkt, die Bildung organisiert ist und auch die Mitbestimmung organisiert ist, ist halt eine andere im Vergleich zu Amerika zum Beispiel.
Und wir haben auch gehört schon von Ihnen, dass es auch darauf ankommt, auf die Art des Unternehmens. In Startups ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, mit den Mitarbeitern gemeinsam da auch neue Modelle zu entwickeln. Wie gehen die Unternehmen in Deutschland mit dem digitalen Wandel um? Was bedeutet New Work, neues Arbeiten in der Praxis? Was bedeutet es eben auch für die Mitarbeiter? Darum geht es heute. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Reza Mousavian ist Leiter Digital and Innovation und Leiter Personalentwicklung bei der Telekom und jetzt bei uns am Telefon, weil, Herr Mousavian, wir uns verabredet haben, Ihr Unternehmen sehr viel ausprobiert auf dem Gebiet, schon eine ganze Weile. Erstmal guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Was würden Sie sagen, wenn man es überhaupt kurz fassen kann, bedeutet New Work bei der Telekom?
Also New Work bei der Telekom ist nicht eine Lösung, ist nicht ein Konzept, nicht ein Weg. Dafür ist die Telekom zu groß und ist eigentlich ein Unternehmen, das aus vielen, vielen Unternehmen und Geschäftsfeldern besteht. Und insofern sind wir den Weg auch ein Stück weit so gegangen, dass wir viel Freiheitsräume gelassen haben in einer gewissen Experimentierphase, um daraus einfach zu lernen, weil wir nicht alle Auswirkungen der Digitalisierung, nicht alle Auswirkungen eines Personalwarts, nicht alle Interpretationen von rechtlichen Rahmenbedingungen im Vornherein festlegen können und das auch nicht vorhatten, das so einzuplanen. Also insofern gibt es nicht den einen Weg der Telekom zu New Work oder neues Arbeiten, sondern viele, viele verschiedene, wo wir, also mit mir meine ich die Personal, den Personalbereich, selber probiert haben, aber auch verschiedene Bereiche dabei versucht haben zu unterstützen. Und die Unterstützung ist sehr vielfältig. Also das kann, in vielen Fällen hat das begonnen tatsächlich mit der Umgestaltung eines Arbeitsraums in einen Kreativraum. Und was dann dadurch entstanden ist, ist schon, finde ich, sehr bemerkenswert. Das kann sein mit veränderten Regelungen, wie mein Vorredner gerade gesagt hat, die Erlaubnis zum Mobile Working oder Heimarbeit dort, wo es möglich ist, wo es betrieblich möglich ist. Das ist das Ausprobieren von nutzerzentrischen oder agilen Arbeitsmethoden. Das ist aber auch in anderen Fällen, wo der Einstieg über ein anderes Führungsverständnis, Stichwort Servant Leadership, begonnen hat. Und insofern haben wir unter dem Dach Telekom viele, viele Sachen ausprobiert. Wir haben sehr unterschiedliche Geschäftsfelder, also von Entwicklungsbereichen, die sich heute mit Softwareentwicklung, mit Data Science, mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, bis hin zu dem, wo vielleicht Sie oder auch einige Hörer die Interaktion haben, wenn Sie irgendwo beim Kundencenter anrufen oder in einen Shop gehen oder der Servicetechniker nach Hause kommt. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Welten, also vom Betrieb, wo man Routinen braucht, wo man eine gewisse Verlässlichkeit auch von der Kundenseite her sich wünscht in Richtung Telekom, bis hin zu Innovationen, zu Entwicklungsfeldern, wo wir eigentlich das Geschäftsfeld von morgen bearbeiten wollen. Und ich denke, neues Arbeiten ist in gewissen Facetten, gewissen Ausprägungen überall möglich. Es kommt darauf an, was man genau darunter definiert und in welche Intensität und in welchen Bereichen, also sprich auf welchen Dimensionen man das dann ausübt und ausüben kann.
Reza Mousavian, die Leitungsqualität ist nicht ganz so gut, wie wir sie gerne hätten. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer können sie dennoch gut verstehen. Ich möchte an dieser Stelle auch Gregor Kalchthaler nochmal ansprechen. Sie haben auf Ihrer Homepage stehen, Sie sind Bastler. Also Sie sind eigentlich ja Co-Gründer des Beratungs-Startups Intrapreneur, aber eben auch Bastler. Und wenn wir das hören, was Reza Mousavian gerade von der Telekom auch beschrieben hat, es ist ein großes Ausprobieren ja auch dahinter. Ist es das, weswegen Sie sich auch Bastler nennen?
In gewisser Weise schon. Also ich meine, wenn man sich das so vorstellt, wenn man da rauskommt und einfach anfängt, Dinge zu betreiben und Konzepte ausprobiert, wo man noch gar nicht genau weiß, wo sie hinführen, dann ist das ja schon in gewisser Weise auch eine Bastelarbeit, eine Tüftelarbeit, ein großes Ausprobieren. Und ich würde mich da schon an gewissen Punkten anschließen. Die große Frage, die sich natürlich stellt, ist für die Unternehmen in letzter Verantwortung, für Kunden, für Mitarbeiter natürlich schon, wohin führt dieses Ausprobieren? Man kann ja jetzt nicht einfach irgendwie Dinge machen, wo man dann nicht unbedingt weiß, ob sie am Ende gut sind. Insofern geht es wahrscheinlich immer darum zu überlegen, was passt auch zur Organisation, was passt zu den Menschen in der Organisation. Und das dann aber eben auch zu betreiben und sich da frei zu machen von, okay, hier finden wir auf dem Markt halt Konzept X, Y und Z und wir entscheiden uns jetzt für Konzept Z, das wird gemacht, da haben wir die besten Marktdaten, denn so wird es wahrscheinlich nicht mehr laufen.
Das schauen wir uns noch genauer an in dieser Sendung, was wird da ausprobiert und wie, welche Konzepte sind da möglich und für wen sind sie gut, auch was bedeutet das für die Mitarbeiter? Wir haben auch schon gehört, das Stichwort Überforderung ist sicher auch eins, was wir noch aufgreifen sollten. Wir spielen jetzt etwas Musik, auch um Ihnen Gelegenheit zu geben, uns weiter anzurufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Erreichen Sie die Kolleginnen unseres Hörertelefonteams 00800 4464 4464 oder Sie schicken uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Neues Arbeiten, New Work. Wie funktioniert das in einer digitalisierten Welt? Verändert sich eben auch die Arbeitsweise? Wie gehen Unternehmen in Deutschland mit dem digitalen Wandel um? Wie geht es den Mitarbeitern damit? Welche Versuche werden da schon gestartet und geplant und ausprobiert? Einiges haben wir schon gehört. In der Leitung ist weiterhin Reza Mousavian, der Leiter Digital and Innovation und Leiter Personalentwicklung bei der Telekom. Und Sie haben es schon gerade erklärt, also dass es eigentlich sehr vielfältige Ansätze auch gibt in so einem großen Unternehmen, die dann im Kleineren auch zu verschiedenen Projekten führen, die dann auch ein Ausprobieren bedeuten. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Wie geht es den Mitarbeitern damit? Können die wirklich mitgehen? Ist das manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel? Weil es ist ja auch viel Ausprobieren, es ist alles neu. Wie entwickelt sich das da jeweils?
Also ich stimme dem Herrn von Intrapreneur zu, dass man kann nicht ausprobieren des Ausprobierens wegen. Das heißt also, da muss schon irgendwie ein Sinn dahinter sein, warum man in die Richtung geht. Ich glaube, bei neues Arbeiten, zumindest jetzt die Erkenntnis, die wir bei der Telekom haben, kommen immer drei Faktoren zusammen. Manchmal ist es einer von denen, in der Regel aber doch eher zwei oder alle drei. Das ist die Gewinnung von kritischem Personal, das heißt also von Menschen, die wir nun mal brauchen für das Unternehmen, die aber nicht nur wir als Telekom benötigen, sondern andere auch, die entsprechende Fähigkeiten mitbringen. Und diese Generation wünscht sich halt was anderes. Die fragt nicht mehr nach dem Dienstwagen, nach dem Eckbüro und nach dem Dienst, nach der Chefkarriere, sondern die möchte wissen, kann ich von zu Hause arbeiten, kann ich das selbstbestimmt machen und gibt es Rotationsmöglichkeiten. Und der zweite Punkt ist das Thema Kundenfokus, was ja auch schon erwähnt wurde. Wie kann ich eigentlich näher an den Kunden rangehen? Wie kann ich nutzerzentrische Produkte entwickeln? Und der dritte Punkt sicherlich, wie kann man in einem Unternehmen produktiv bleiben? Und der letzte Punkt der Produktivität wird, glaube ich, oftmals diskutiert mit Überforderung. Die, offen gesagt, also die Erfahrungen, die wir haben, gehen nicht in die Richtung. Dass Mitarbeiter natürlich eine Umstellung haben, wenn Entscheidungen nicht mehr nach oben delegiert werden, sondern getroffen werden. Dass es dort Frustrationen gibt, weil nicht alle Prozesse in einem Konzern von heute auf morgen in diese Welt umsteigen können. Aber wenn die Qualität der Umsetzung, und das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel zwischen Experten, die diesen Weg begleiten, zwischen der Qualität der Führung, aber auch dem Wissen, den Kompetenzen der Mitarbeiter, wenn das gegeben ist, dann stellen wir das nicht fest. Wir machen ja sehr regelmäßig Untersuchungen und auch entsprechende Befragungen. Da sehen wir das nicht, dass in den Bereichen, wo diese Veränderungen stattgefunden haben, ein Abfall, also sprich eine höhere Belastungsintensität, eine Verschlechterung der Work-Life-Balance angegeben wäre. Im Gegenteil, also einige Bereiche haben wie auch gerade gesagt, zum Beispiel dann die Arbeit auf 4 Tage umgestellt, das flexibler gehalten. Aber wie gesagt, neues Arbeiten, Selbstorganisation, Entscheidungen fällen, muss von Führungskraft wie auch von Mitarbeiter gelernt sein. Also pauschal kann ich es nicht unterstreichen, dass das schlechter wird, dass die Belastung höher geht. Wir haben eher den Eindruck, dass das den Mitarbeitern, Stichwort gute Arbeit, auch entgegenkommt und auch gewünscht ist.
Und das heißt aber im Umkehrschluss, ganz ohne Führung geht es nicht. Es muss ziemlich viel angeleitet werden.
Also ich glaube, Führung im Sinne, da gibt es diese eine Führungskraft, die den Weg kennt und alles vorschreibt und das so determiniert. Das verändert sich. Ich glaube, das Führungsverständnis muss man neu definieren. Und Führung findet auf verschiedenen Ebenen und über verschiedene Rollen und Personen statt. Ich habe in meinem Bereich, also in dem Bereich Digital and Innovation im Innovationslabor, haben wir jetzt viele Jahre experimentiert und laufen jetzt eine Mischung, die ist aus einem agilen Betriebsmodell, aus Elementen von Holacracy, wo die Mitarbeiter letzten Endes zu einem gewissen Zeitpunkt in einem Austausch wir gemeinsam entschieden haben, wir lösen unsere Linienstrukturen aus. Wir arbeiten in Kreisen, die wir je nach Geschäftsmission definieren. Und für diese Kreise definieren wir und wählen wir aus dem Team heraus Botschafter. Also ein ganz neues Verständnis von Führung, wo aus dem Team heraus, und das auch in einem Konzern wie der Telekom, Führung von Mitarbeitern gewählt wird und wie ich finde, sehr, sehr, sehr smart, sehr clever gewählt wird, nämlich nicht, wer erlaubt mir die 3-Tage-Woche und alles andere delegieren wir oder machen wir nicht, sondern wie kommen wir als Team, wie kommen wir als Individuum, aber wie kommen wir auch als Bereich weiter.
Und da haben Sie das Stichwort Holacracy ja auch genannt. Das ist ja eine der Techniken, wo alle Mitarbeiter und sogar Kunden zum Teil in die Abläufe und Prozesse eingebunden sind. In diesen Formen des agilen Arbeitens, das eben auch unter New Work definiert wird bzw. fällt. Dr. Norbert Huchler möchte ich auch nochmal ansprechen, Diplom-Soziologe am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Sie beobachten genau, wie diese Entwicklungen um dieses neue Arbeiten verläuft. Und wir hören ja stark raus. Also es verändert sich eigentlich in allen Komponenten. Also es verändert sich das Verhältnis der Mitarbeiter zu den Führungsstrukturen, die sich auch wiederum verändern. Was würden Sie sagen, wo geht die Reise da insofern hin, was die Hierarchien angeht?
Also es ist ganz klar, die Konzepte gehen in Richtung Dezentralität, also immer mehr aus den Prozessen zu organisieren, von unten, dort, wo es passiert, beim Nutzer, beim Kunden oder im Arbeitsprozess, in der Produktion. Industrie 4.0 ist auch nichts anderes als die Steuerung aus den Produktionsprozessen heraus oder aus den Wertschöpfungsprozessen. Und diese Dezentralität ist halt flexibler, näher am Prozess, vielleicht auch qualitativ besser, individueller bei den Kunden und so weiter. Aber das braucht neue Organisationsformen, neue Führungsverständnisse. Und die Dezentralität, ich habe das betont, geht natürlich auch mit neuen Belastungen, neuen Verantwortlichkeiten einher. Und wenn ich das nicht dezidiert organisiere, am Fall, bei der Telekom wird das ja auch sozialpartnerschaftlich zum Teil geregelt und da werden ja auch viele Akteure eingebunden. Wenn ich das strukturiert mache, dann kann ich das ganz gut organisieren, aber ich muss neue Methoden für mich, für mein Unternehmen, für den jeweiligen Arbeitsprozess entwickeln, damit da nicht quasi neue Löcher und Gefahren entstehen. Also das ist eine komplette Umwälzung eigentlich der Organisationsprinzipien, nicht mehr von oben nach unten oder linear, sondern eben aus den Prozessen heraus.
Und Reza Mousavian hat ja auch gesagt, was die Ziele sind. Also es geht um die Produktivität, es geht aber auch um die Kundenwünsche, die man flexibler möglicherweise auch beachten kann. Es geht aber auch eben um das flexiblere Arbeiten, weil sich die Generation, die da jetzt kommt, das auch wünscht. Sie will etwas anderes. Was würden Sie sagen, die Ursprungsidee New Work, da sagt man ja, das kommt von Frithjof Bergmann, dem Philosophen, der inzwischen fast 90 Jahre alt ist, geistiger Vater eben von New Work, Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen, ist was man da immer gehört hat. Wie weit ist das davon inzwischen entfernt?
Ja, ich würde mal sagen, wenn man sich das genau anschaut, ziemlich weit entfernt. Es geht zum Beispiel Nachhaltigkeit, wird jetzt nicht unbedingt erwähnt und so weiter, viele, viele Punkte. Was mir nur wichtig ist in dem Prozess, wenn wir dann über Vertrauen reden, über Handlungsspielräume und so weiter, dass wir dann auch genau hinschauen und überlegen, Verändern sich nicht nur unsere Formen der Steuerung von Arbeit, also zum Beispiel, dass wir dann über indirekte Prozessdaten sozusagen steuern, oder gebe ich den Mitarbeitern tatsächlich mehr Handlungsspielräume, die nicht kontrolliert sind? Also das zeigt sich zum Beispiel im Umgang mit Assistenzsystemen, KI-Assistenzsystemen im Callcenter und so weiter. Nehme ich da alle Daten auf und verwende die zur Leistungssteuerung und so weiter? Oder wie gehe ich mit diesen Sachen um? Oder die Virtual Reality und Augmented Reality Brille in der Fertigung, quasi, da kann ich jetzt jeden Arbeitsschritt kontrollieren und vorgeben. Ich kann aber auch mit der Brille die Mitarbeiter qualifizieren, ihnen Möglichkeiten geben, sie flexibel einzubinden. Und ich muss mir dann sozusagen genau anschauen, wie organisiere ich meine Arbeit, was für Auswirkungen hat es und wie sind die Handlungsspielräume tatsächlich für die Mitarbeitenden?
Also man hat es in der Hand, in welche Richtung kann das gehen, auch im Sinne der Mitarbeiter. Gregor Kalchthaler, ich höre Sie im Hintergrund ein bisschen unruhig, auch mal atmen. Wir haben einen Hörer in der Leitung, den ich gleich dazu nehmen möchte, aber ich möchte Ihnen auch die Gelegenheit geben, kurz noch was dazu zu sagen, denn das liegt Ihnen ja wohl am Herzen, dazu was zu sagen.
Ich fand die Punkte, die besprochen worden sind, ganz richtig und tatsächlich spielt ja die Dezentralität in der neuen Arbeit, in welcher Form auch immer, von den Tools her, eine große Rolle. Und die Frage ist ja ein bisschen, warum spielt das eigentlich so eine große Rolle? Und ich glaube, der Grund hier ist eben die Überforderung. Und zwar haben wir ja heute schon die große Herausforderung, dass eben in so einer hierarchisch aufgebauten Organisation, sagen wir mal, sehr viel auch von oben nach unten fließt, was auch die Entscheidungen anbelangt etc. Und da liest man nicht nur in der Führungsliteratur, sondern bemerkt das natürlich auch, wenn man mit Führungskräften spricht, auch viel raus in Sachen Überforderung. Also wenn ich eine Strategie heutzutage im Unternehmen eben nicht mehr so aufsetzen kann, wie das früher der Fall war, weil die Entwicklungszyklen für neue Produkte, der Markteintritt von außen in einem bestimmten Markt einfach deutlich einfacher für Mitbewerber ist, dann muss ich natürlich viel schneller drehen und muss natürlich auch gucken, dass ich meine Leute viel schneller in die Umsetzung solcher Konzepte bringe. Und das sorgt natürlich auch am Ende bei den Mitarbeitern für eine gewisse Überforderung an dem Punkt. Und ich glaube, der Kerngedanke von New Work, wie wir es aktuell diskutieren, nämlich als eine Art, ich sag jetzt mal, Arbeitgeber- und Konzeptdiskussion, ist doch eigentlich zu sagen, es ist eigentlich eine philosophische, eine soziologische Diskussion zur Frage, was haben wir eigentlich für ein Menschenbild, was wollen wir für Menschen in Organisationen und in unserer Welt haben und welchen Wert sollen die am Ende auch kreieren? Und ich denke, an dieser grundlegenden Frage sollte man sich erstmal nochmal auch als Unternehmer, als Gründer, als Führungskraft, als Unternehmensleiter, auch als Mitarbeiterschaft abarbeiten und sich überlegen, was möchte man für eine Organisation bauen, was möchte man für eine Organisation haben, welche Kundenverhältnisse möchte man haben und aus dieser Debatte heraus entscheiden.
In der Leitung, ich habe es schon gesagt, wartet ein Hörer, Georg Ruppert, der uns angerufen hat, weil er auch Erfahrungen gemacht hat mit flexiblerem Arbeiten, mit neuem Arbeiten. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Enzminger. Vielen Dank, dass ich in der Sendung sprechen darf. Ja, ich selbst habe persönlich natürlich Erfahrungen gemacht. Ich selbst bin Unternehmensberater einer auf Digitalisierung spezialisierten Beratung aus Köln. Und wir haben Kunden aus dem Mittelstand, die ja sich schwer tun eben mit diesen neuen Formen. Einfach weil sie über viele Jahre, viele Jahrzehnte das klassische Arbeiten in Linienorganisationen gewöhnt sind. Das sind oft inhabergeführte Unternehmen, wo in mehreren Generationen das Unternehmen geführt wird. Und da sind ganz andere Strukturen immer noch präsent. Und es kommt hinzu, dass wir es mit Unternehmen zu tun haben, die aus dem produzierenden Gewerbe etwa Schichtbetriebe fahren, Maschinen beaufsichtigt werden, wo die technische Infrastruktur, Digitalisierung in dem Sinne, wie es zum Beispiel die Telekom, wie es Herr Mosarian eben beschrieben hat, so noch nicht gegeben ist, wo wir ganz andere Strukturen, andere Voraussetzungen haben. Wir merken das. Wir haben einen Digital Readiness Check entwickelt mit dem Fraunhofer Institut gemeinsam.
Heißt konkret, was ist das?
Das ist ein Selbsttest, den mittelständische Unternehmen verwenden, um ihren Digitalisierungsreifegrad zu überprüfen. Und da stellen wir fest, dass ganz oft die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Also zum Beispiel, das diskutiert ja die Bundesregierung, weiße Flecken. Das heißt, die Internetleitung ist nicht schnell genug. Das heißt, Homeoffice, so wünschenswert das auch ist, ist da gar nicht möglich. Wir haben im letzten Jahr ein mittelständisch geprägtes Entsorgungsunternehmen beraten, eine IT-Strategie entwickelt und da war wirklich das Problem, dass einige Homeworker nicht an die Unternehmens-IT angebunden werden können, zumindest nicht in der Signifikanz, in der Geschwindigkeit, wie es notwendig ist. Das heißt, sie müssen erstmal die Basis schaffen, um dann eben auch die neuen Konzepte, ne, die neuen Führungskonzepte oder auch die neuen Personal oder neuen Strukturen überhaupt Einzug halten lassen zu können. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das ist also heute noch nicht immer gegeben.
Das können wir in der Runde sicherlich auch noch mal ansprechen. Erstmal Ihnen herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben, Georg Ruppert, und auch den Mittelstand hier noch mal mit in die Diskussion geholt haben. Sie sind direkt angesprochen worden, Reza Mousavian. Sie haben ja sehr viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen bei der Telekom als Leiter Digital und Innovation. Ist es tatsächlich so, dass Sie auch das Gefühl haben, es gibt Grenzen, jetzt den Mittelstand vertreten Sie nicht gerade, aber es gibt Grenzen, wo man sagen muss, da hat es wenig Sinn, da kommen wir nicht weiter, da fehlt es vielleicht an allen möglichen verschiedenen Sachen eben auch den technischen Voraussetzungen oder auch dem Willen.
Also vielleicht zwei Punkte dazu. Der erste, neues Arbeiten hat mit Menschenbild zu tun, hat mit Sinnfindung zu tun, mit Haltung, aber ich muss auch die dahinterliegende Technologie verstehen. Es bringt nichts, wenn alle Mitarbeiter im Homeoffice sind und jeder verwendet irgendwo seine Art des digitalen Arbeitens. Da brauche ich Normen, da brauche ich Regeln, da brauche ich auch am Ende die Kompetenz zu den Tools. Daher bin ich nicht so der große Freund zu sagen, neues Arbeiten hat nichts mit Technologie zu tun. Technologie ist integraler Bestandteil. Der zweite Punkt zur Frage des Mittelstands und wie gehe ich eigentlich solche Veränderungen an, das erleben wir auch. Große Visionen sind wunderbar, aber der erste Schritt ist der wichtige. Und meine Empfehlung, ob das jetzt ein Konzern ist oder ein mittelständisches Unternehmen, visionär sein, absolut, aber nicht zu groß von Anfang an denken, nicht sofort in eine Restrukturierung denken, nicht sofort in ein umfassendes Veränderungsprogramm denken, sondern einen Schritt nach dem anderen machen. Und die wirklich, wirklich guten Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind wirklich dieses Prinzip, was aus dem agilen Arbeiten kommt, start small but start. Also den ersten Schritt machen, nicht zu kopflastig sein, nicht sich hinter Konzepten sich verstecken, sondern einfach mal machen. Sei es, dass man mal ein Projekt in agil macht oder mit Kreativitätstechniken und nicht sofort die Struktur und die ganze Führung dahinter ändert, sondern man probiert es aus und schaut, welche Auswirkungen hat das dann auf Betrieb und Organisation. Dass man, wie vorhin gesagt, mal einen Kreativraum entwickelt und dort Projekte laufen lässt und nicht im üblichen Kontext das macht. Also so, solche Beispiele, die einem erlauben, nicht nur das konzeptionell zu durchdringen, sondern auch die Erfahrung zu sammeln, die Anwendungserfahrung zu sammeln und dann Schritt für Schritt die Dinge aufbaut und guckt, okay, was gehört da noch alles dazu? Und für mich ist so diese Änderung der Struktur ist offen gesagt der schlechteste Einstieg in neues Arbeiten.
Also im Kleinen erstmal loslegen.
Im Kleinen anfangen, genau. Und Mitarbeiter beteiligen, die als Querschnitt des Systems Gruppen definieren, die das ausprobieren, die Feedback geben können, die aber auch die Mitgestaltungsrechte erhalten an der Stelle.
Reza Mousavian, ich danke Ihnen, Leiter Digital and Innovation und Leiter Personalentwicklung bei der Telekom, dass Sie sich heute an diesem Samstagmittag Zeit genommen haben, uns die Erfahrungen von der Telekom auch hier schildern konnten und diese Tipps mit auf den Weg gegeben haben. Ein Hörer hat uns angerufen, Wolfgang Schmidt, der zum Thema Selbstausbeutung zum Stichwort sagt, wenn man eine Arbeit macht, die einem Spaß macht, dann guckt man einfach nicht mehr auf die Uhr. Wenn Sie sich noch beteiligen mögen in dieser Sendung, dann können Sie uns noch anrufen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. 00800 4464 4464 und wir noch ein paar Takte Musik. Neues Arbeiten in einer technisierten Welt. Die Digitalisierung fordert auch neue Konzepte, neue Wege und bietet die Chance, Arbeit auch attraktiver zu machen. Aber für wen ist das was? Welche Grenzen sind da möglicherweise auch gesetzt? Den Mittelstand haben wir gerade angesprochen. Dass New Work auch im Handwerksbetrieb einsetzbar ist, das können wir Ihnen jetzt demonstrieren. Ich habe mit Steffen Leonhard gestern telefonieren können. Er ist Bäcker in Bretten, Baden-Württemberg. Er hat die Bäckerei vor 10 Jahren von seinem Vater übernommen und seither hat sich manches getan. Die Zahlen waren schlecht, als er das übernommen hat. Dann hat er ein neues, flexibleres Arbeitszeitmodell eingeführt. In der Bäckerei gab es Schichtarbeit und das hatte eben auch Konsequenzen.
Ja, genau, weil ich bin ja auch so aufgewachsen in der Bäckerei, ja, war es halt einfach so das Denken vom kleinen Handwerksbäcker, ne? Also wir fangen nachts um 12:01 an, arbeiten unsere 8 Stunden und stellen unsere Produkte mal zum 6 in der Lade. Und danach ist dann halt Feierabend. Und so kann man halt heute nicht mehr im Markt bestehen. Man muss halt wirklich Qualität und Frische den ganzen Tag über anbieten. Der Einzelhandel macht es uns ja vor. Und somit haben wir halt dann umgesetzt, dass wir auch allein vom Sortiment so auf Schmalspur gefahren sind, ja, dass wir halt Produkte auch gestrichen haben und somit uns eigentlich ganz neu aufgestellt haben mit speziellen französischen Produkten. Und die wollte man auch speziell noch nachmittags ganz frisch anbieten. Und das war so der erste Schritt, dass wir halt darauf hingearbeitet haben, dass wir nachmittags noch die Backstube halt besetzt haben. Und es hat eigentlich jetzt ganz gut gegriffen, unsere Philosophie.
Und es ist eine Sache, sich an den Kundenwünschen zu orientieren. Die andere ist aber ja auch, wenn man sich überlegt, als Bäcker immer in der Nacht aufstehen, Arbeitszeiten, die nicht jedermanns Sache sind. Das geht auch anders, konnten Sie ja jetzt demonstrieren. Auch im Sinne der Mitarbeiter, haben Sie da Feedback bekommen?
Ja, natürlich. Also was auch wichtig war, ich habe eigentlich jeden Schritt, den wir eigentlich vollzogen haben, mit dem Mitarbeiter kommuniziert, warum wir das machen. Dass es im Endeffekt immer dem Mitarbeiter eigentlich zugutekommt. Ja. Sprich dann, was die Lohngestaltung angeht, die Urlaubsgestaltung. Ja. Und es war eigentlich so ganz wichtig, dass wir halt auch versucht haben, einfach den Beruf ein bisschen attraktiver zu machen, ja, dass eigentlich unser Beruf was ganz Tolles ist. Und viele sind den Weg mitgegangen, natürlich auch einige nicht. Ja, ist ja immer schwierig mit der Veränderung. Und somit habe ich auch mit der Zeit gemerkt, ja, dass es einfach auch Spaß macht, bei uns zu schaffen und auch die Wertigkeit, ja, die Wertigkeit für das Personal, die Wertigkeit für uns, für die Geschäftsleitung. Und es ist einfach ein Gebeunternehmer bei uns. Und das merkt man jetzt halt.
Wie sieht denn bei Ihnen jetzt so ein Schichtplan aus? Also wie wird gearbeitet?
Also natürlich ist bei uns schon so, dass ein Bäcker immer noch nachts anfangen muss. Ja. Aktuell haben wir jetzt 11 Leute in der Produktion. Das ist eigentlich sehr viel jetzt für eine kleine Handwerksbäckerei. Und es ist so, dass eigentlich 2 Bäcker so um 2 Uhr anfangen nachts. Ja. Und dann kommt eigentlich jede Stunde dann so der nächste. Ja, um 3, um 4, um 5. Und die Auszubildenden meistens so um 6. Und somit ist halt dann gewährleistet, dass die halt bis mittags um 14, 15 Uhr noch da sind oder halt noch länger. Ja. So sieht eigentlich so ein Schichtplan aus.
Also Steffen Leonhard von der Bäckerei Leonhard in Bretten, Baden-Württemberg. Da wurde die Schichtarbeit eingeführt und das hat zu großer Zufriedenheit auch bei den Mitarbeitern geführt. Und er hat tatsächlich auch kein Problem mit dem Fachkräftemangel. Wenn er Anzeigen schaltet, dann freuen sich alle, wenn sie lesen. Es gibt auch freie Wochenenden und es muss nicht jede Nacht aufgestanden werden. Nach der Aufzeichnung dieses Interviews rief er mich noch einmal kurz an, um mich auch auf die Bedeutung der Fort- und Weiterbildung hinzuweisen bei ihm im Betrieb. Er selbst hat eine Fortbildung in der französischen Backkunst absolviert und eine Weiterbildung zum Brotsommelier gemacht. Gerade war auch einer seiner Gesellen zur Weiterbildung 3 Tage in Paris. Ja, also mit Schichtarbeit wieder in die schwarzen Zahlen, den Bäckerberuf, die Zunft wieder attraktiver machen. Norbert Tuchler als Soziologe, der die Konzepte ja auch untersucht. Ist das eine Form des New Work? Im besten Sinne vielleicht sogar?
Ja, wenn man das so sagen will, ich finde es ganz wichtig, das runterzubrechen, solche Begriffe auf ganz konkrete Projekte, was wir ja auch machen in unserer täglichen Arbeit. Wir arbeiten ja ständig mit Unternehmen und Sozialpartnern zusammen und gestalten einzelne Beispiele von Arbeit. Und ich finde das ein ganz tolles Beispiel. Ich glaube, das hat ganz viele Facetten, wenn man genau schauen würde. Mhm. Also das Geschäftsmodell musste sich ändern, man hat sich orientiert an neuen Produkten, man muss auf den Fachkräftemangel reagieren und die Mitarbeiter motivieren. Es hat die Führung gewechselt, vielleicht
hat mit mir noch mehr erzählt. Er musste auch gegen Widerstände angehen, zum Teil auch aus der eigenen Familie, die natürlich auch Traditionsgewerbe im Vordergrund sahen.
Mhm. Das heißt, man ist in einem Unternehmen, wo sich was tut, was sich neu aufstellt. Das ist auch attraktiv, sozusagen eine kleine Start-up-Ideologie, die da sozusagen im Kleinen mitschwingt und so weiter. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Konzept, wenn das nicht von oben durchgedrückt wird, sondern mit den Mitarbeitern zusammen gestaltet wird. Und die Widerstände, da muss ich sagen, die gibt es zum Teil immer. Die sind auch oft begründet, weil man schlechte Erfahrungen mit Veränderungen gemacht hat oder weil man das auch nicht mehr so gewohnt ist. Aber im Endeffekt, wenn man die Menschen dann mitnimmt und mitgestaltet, dann funktioniert das meistens dann auch ganz gut.
Gregor Kalchthaler, ist das auch eine Erfahrung, die Sie machen in Ihrem Beratungsunternehmen Intrapreneur? Werden Sie weniger wahrscheinlich mit Handwerk zu tun haben, aber möglicherweise ja auch mit kleineren Betrieben, die umstrukturiert werden möchten, die sagen, also so geht unsere Zukunft nicht so wirklich weiter. Wir nutzen das an digitalen Möglichkeiten gar nicht. Wie ist da so Ihre Erfahrung? Kann man das leicht aufbrechen oder sind da oft starke Widerstände, gerade in den traditionsreicheren Bereichen?
Also ich meine, der Steffen ist ja ein super Beispiel quasi für so eine Petrischale, wie man so einen Prozess oder wie wir auch so einen Prozess ordentlich gestalten würden. Es gibt auf jeden Fall einen Druckmoment irgendwie, der vorhanden ist. Es gibt eine Begründung und warum eine Veränderung her muss. Es gibt aber eben auch einen visionären Leiter, der eben sagt, ich möchte auch diese Veränderungen machen. Ich denke,
gemeinsam
das ist auch
mit seiner Frau, es gab zwei.
Zusammen mit seiner Frau, wunderschön. Quasi die beide sagen, wir möchten eigentlich unser Unternehmen verändern und das auch wirklich ernst meinen. Ich denke, das ist auch in größeren Organisationen immer die große Gretchenfrage, wo ist da eigentlich der Support vom Management? Denn ich bin auch großer Fan davon, diese, wie gesagt, Experimente dann in Teams zu machen. Doch oftmals kann das natürlich auch eine Ausrede sein, zu sagen, wir machen das jetzt mal in einem kleinen Team, dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt und dann gehen die Prioritäten doch woanders hin. Aber hier sieht man ja sehr schön, Support war da und dann hat man die Leute einfach machen lassen und man hat den Leuten vertraut, man hat ihnen die Möglichkeiten gegeben, sich selbst zu organisieren. Sicherlich gab es auch hier eine Überforderung in gewisser Weise, das erleben wir auch in den Teams.
Sind auch nicht alle mitgegangen.
Wo dann auch nicht immer alle mitgehen. Normalerweise mache ich eigentlich die Erfahrung, dass es sehr oft die Leute, die begeistert sind, die anderen dann schon auch anstecken können, Leute dann auch ihre Positionen überdenken, aber natürlich vielleicht auch Leute irgendwann an einem Punkt sagen, wenn sich das Unternehmen zu sehr verändert, ich möchte eben doch nochmal anders arbeiten, dann ist ihnen das ja durchaus sicherlich freigestellt. Und in dem Fall sehen wir eben ein funktionierendes Team, das supportet es nach oben. Ich würde auch in so einem Prozess immer gucken, dass man dann mit dem Team arbeitet und dass man eben guckt, dass letztlich keine gläserne Decke für das Team entsteht, also dass irgendwie auch ein guter Informationsfluss und auch die Möglichkeiten da sind, um das mit dem Management zu besprechen, das dann auch mit reinzunehmen. Und wenn sowas dann funktioniert, kann man sowas ja weitertreiben. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die Bäckerei Leonhard hätte mehrere Filialen, vielleicht auch mit mehreren Filialleitern und es wäre jetzt eine Filiale, in der das ausprobiert würde, dann wäre es natürlich der Hammer, wenn die anderen Filialen auch auf dieses Konzept gehen und ich würde das dann nicht einfach irgendwie als Blaupause mit rübernehmen, sondern ich würde doch irgendwie gucken, dass das eine Team sein Wissen auch an das nächste Team überträgt und somit die Bewegung aus der Mitarbeiterschaft heraus entsteht, denn das wurde ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, es kann natürlich nicht sein, dass Organisationen sich dauerhaft das Wissen, solche Umstrukturierungen zu machen, von außen zukaufen, sondern selbst eine anpassungsfähige Unternehmenskultur entwickeln müssen, wo sie dann auch auf Veränderungen, die da zukünftig noch kommen mögen, und das werden wir sicherlich erleben, sich einlassen können und diese dann auch immer wieder betreiben können.
Und sie dann auch nicht mehr gebraucht werden als Beratungsunternehmen.
Richtig, wir sind ja dann gut, wenn wir nicht mehr gebraucht werden. Also wir sollten da sein, machen unseren Job und dann gehen wir. Wir sind auch viel zu klein, um überall zu sein. Also insofern bin ich ganz froh, wenn man immer wieder neue Herausforderungen auch gestalten kann. Und ich bin mir auch sicher, dass die Unternehmen das meiste von den Sachen von sich aus und aus eigener Kraft mit ihren Leuten machen können.
New Work wird teilweise regelrecht wie ein Heilsbringer gefeiert, hatte ich so den Eindruck in der Vorbereitung auf diese Sendung. Da gibt es wahnsinnig viele Lobeshymnen, viele Erwartungen, die sind sehr groß auch. Aber es wird auch immer wieder oder verstärkt auf die Gefahren hingewiesen. Einige haben wir ja auch schon angesprochen, die Rationalisierungspotenziale, die da drin liegen, aber eben auch die Frage nach der Überforderung. Eine Hörerin ist in der Leitung, die, wenn ich das richtig aus meiner Regie mitbekommen habe, genau darauf abzielt. Guten Tag, Frau Müller.
Ja, hallo, Müller Margarete aus Berlin. Also ich möchte einen bedenkenswerten Aspekt einbringen. Wir haben einige gute Beispiele gehört und ich finde die ganze Entwicklung eher positiv. gebe aber zu bedenken, dass diese ganze Entwicklung unbedingt rechtlich und tariflich gerahmt werden muss. Also die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss gewährt und ausgebaut werden, und zwar rechtlich abgesichert. Weil einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn sie auch mitreden können, wenn sie begeistert sind, häufig viel zu spät erkennen, dass es wir letztendlich doch in einem Kapitalismus leben, wo es einfach um Gewinnmaximierung geht. Und wenn die Arbeit noch so viel Spaß macht, dass man nach 10 oder 20 Jahren doch ausgepowert ist und wenn man dann nicht mehr so arbeiten kann, dann eben auch nicht mehr gebraucht wird.
Mhm. Frau Müller, ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie das auch noch mal mit in die Runde gebracht haben. Und mit dem Blick auf die Uhr kann ich da auch nicht groß jetzt nachfragen, sondern möchte das einfach noch mal ganz kurz an Norbert Huchler weitergeben. Mein Eindruck war auch, als Diplom-Soziologe für Sozialwissenschaften werden Sie das sicherlich auch mitverfolgen, dass es von Seiten der Gewerkschaften, ich will nicht sagen, da eher ruhiger ist, aber doch zumindest kennen wir die Gewerkschaften auch lauter. Wie wird das Ganze begleitet, auch unter den Aspekten, die uns Margarete Müller aus Berlin gerade geschildert hat?
Also wenn man genau hinschaut, dann ist das ziemlich laut in den Gewerkschaften. 4.0 Arbeiten, 4.0 Mitbestimmung, 4.0, das sind die bestimmenden Themen. Und es gibt ja auch mittlerweile Tarifabschlüsse und so weiter, die flexible Arbeitszeit Systeme, Konten und so weiter vorsehen. Also das ganze Thema ist ganz wichtig und ich würde der Anruferin absolut zustimmen. Man muss dabei aufpassen, man muss auch schauen, dass man nachhaltige Lösungen entwickelt, vorausschauend agiert, und das geht auf jeden Fall durch den Einbezug entsprechender Kompetenzen, sei es die Gewerkschaften, Betriebsrat, sei es entsprechende Forschungsinstitute und so weiter. Ich finde das ganz wichtig, da auf so eine Art Nachhaltigkeit, auf die Nachhaltigkeit zu achten, welche langfristigen Wirkungen hat das. Und das kann man keinesfalls in die Verantwortung der einzelnen Beschäftigten geben, die sich selbst zu verteidigen, sich selbst die Rahmen zu stecken. Und man muss aufpassen, dass letztendlich für New Work der richtige rechtliche und insgesamt sichere Rahmen gestaltet wird, damit solche Konzepte längerfristig und positiv sich auswirken für Unternehmen und Mitarbeiter zusammen.
Die Sendung neigt sich dem Ende. Neues Arbeiten in einer digitalisierten Welt. Was bringen die New Work-Konzepte wirklich? Ich hoffe, wir konnten sie Ihnen auch ein bisschen näher bringen. Es ist ein Riesenfeld. Es wird viel diskutiert und definiert unter diesem Dach. Mitgemacht haben hier Gregor Kalchthaler. Er ist der Mitbegründer des Beratungsunternehmens Intrapreneur in Berlin, und Dr. Norbert Huchler, Diplom-Soziologe am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Und Reza Mousavian war uns zugeschaltet. Er ist der Leiter Digital and Innovation und Leiter Personal Entwicklung bei der Telekom. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und zum Teil auch Mitmachen, dass Sie uns geschrieben und angerufen haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstag.